Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Ansichten der Natur. Teil 1. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt. Aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804.
Am 25. Juniabend verließen wir die Reede von Santa Cruz auf den Kanarischen Inseln und schlugen den Weg nach Südamerika ein. Es wehte stark aus Nordost und das Meer schlug infolge der Gegenströmungen kurze, gedrängte Wellen.
Alexander von Humboldts große Reise nach Süd- und Mittelamerika von 1799 bis 1804 bedeutete die zweite, viele sagen die eigentliche Entdeckung des neuen Kontinents. Humboldt durchquerte den Dschungel und die Hochebenen Lateinamerikas nicht getrieben von der Sucht nach Gold und kolonialem Landbesitz, sondern auf der Suche nach Wissen und Erkenntnis. Sein Ehrgeiz war es, den neuen Kontinent, der zwar erobert, aber nur wenig erforscht war, mit den modernsten Messinstrumenten der Zeit zu erkunden. Nur so ließen sich die Legenden und Mythen zerstreuen, die über jene Weltgegend im Umlauf waren. Gleichzeitig erhoffte sich Humboldt verlässliche Informationen über jene Gewalten, die für Entstehung und Aussehen der Erde verantwortlich waren, über die Naturgesetze, Wind- und Meeresströmungen, die das Geschehen im gesamten irdischen Kosmos bestimmten. Eine große Expedition zum amerikanischen Doppelkontinent war bereits der Traum des jungen Alexander von Humboldt, seit er Georg Forster begegnet war. Forster wurde Ende des 18. Jahrhunderts in ganz Deutschland als Chronist von Cooks zweiter Weltumsegelung begeistert gefeiert. Er lud Humboldt zu einer Reise nach London ein, wo dieser bedeutende wissenschaftliche Sammlungen und berühmte Bibliotheken kennenlernte und wichtige Kontakte zu englischen Wissenschaftlern knüpfen konnte. Doch noch sollte es 9 Jahre dauern, bis Humboldt an die Verwirklichung seines großen Zieles denken konnte. Er sammelte geologische Kenntnisse an der berühmten Freiberger Bergbauhochschule, wo er auch auf die modernen Theorien des großen französischen Chemikers Lavoisier stieß. Er besuchte in ganz Europa Forscher der unterschiedlichsten Disziplinen und nutzte die Reisen, um Erfahrungen mit modernen Messverfahren zu sammeln. Doch erst eine große Erbschaft gab Humboldt die nötige finanzielle Unabhängigkeit, ohne die er sein Vorhaben nie hätte realisieren können. In Paris, der damaligen Hauptstadt der Wissenschaften, erwarb Humboldt wichtige Teile seiner wissenschaftlichen Ausrüstung. Vor allem traf er hier seinen künftigen Reisebegleiter, den jungen Arzt und Botaniker Aimé Bonpland. Zur Expedition nach Südamerika fehlte nun noch die Zustimmung der spanischen Krone. Glücklicherweise hatte Humboldt in London bereits mit dem spanischen Außenminister über seine Pläne gesprochen. Doch der spanische König Karl IV. Gab seine Erlaubnis nicht ganz uneigennützig. Nicht die wissenschaftliche Reputation Humboldts war es, die ihn überzeugte, sondern die stille Erwartung, dass bessere Kenntnisse über die Zustände in seinen Kolonien ihm nützen könnten, die politische Lage dort zu stabilisieren. Humboldt hatte Glück. Hätte er seine Reise wenige Jahre später angetreten, wäre er in die Wirren der Unabhängigkeitskriege Lateinamerikas geraten. So sorgten die politischen Veränderungen in der Region nach Humboldts Rückkehr für ein reges Interesse an seinen Forschungsergebnissen, sowohl in Amerika als auch in Europa. Am 5. Juni 1799 gingen Alexander von Humboldt und Bonpland in La Coruña an Bord einer nur dürftig ausgerüsteten Korvette, namens Pizarro. Sie machten einen Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln und erreichten schließlich nach einer Überfahrt von 41 Tagen die Stadt Cumaná an der venezolanischen Küste. Es liest Wolfgang Büttner.
Am 16. Juli 1799 bei Tagesanbruch lag eine grüne malerische Küste vor uns. Die Berge von Neu-Andalusien begrenzten, halb von Wolken verschleiert, nach Süden den Horizont. Die Stadt Cumaná mit ihrem Schloss erschien zwischen Gruppen von Kokosbäumen. Um 9 Uhr morgens, 41 Tage nach unserer Abfahrt von Corunna, gingen wir im Hafen vor Anker. Die Fieberkranken schleppten sich auf das Verdeck, um sich am Anblick eines Landes zu laben, wo ihre Leiden ein Ende finden sollten. Unsere Blicke hingen an den Gruppen von Kokosbäumen, die das Ufer säumten und deren 20 Meter hohe Stämme die Landschaft beherrschten. Die Ebene war bedeckt mit Büschen von Kassien, Kaparis und den baumartigen Mimosen, die gleich den Pinien Italiens ihre Zweige schirmartig ausbreiten. Die gefiederten Blätter der Palmen hoben sich von einem Himmelsblau ab, das keine Spur von Dunst trübte. Die Sonne stieg rasch zum Zenit auf, ein blendendes Licht war in der Luft verbreitet und lag auf den weißlichen Hügeln mit zerstreuten zylindrischen Kaktus und auf dem ewig ruhigen Meere, dessen Ufer von Pelikanen, Reihern und Flamingos bevölkert sind. Das glänzende Tageslicht, die Kraft der Pflanzenfarben, die Gestalten der Gewächse, das bunte Gefieder der Vögel, alles trug den großartigen Stempel der tropischen Natur. Die ersten Wochen unseres Aufenthalts in Cumana verwendeten wir dazu, unsere Instrumente zu berichtigen, in der Umgebung zu botanisieren und die Spuren des Erdbebens vom 14. Dezember 1797 zu beobachten. Die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die uns zumal in Anspruch nahmen, ließ uns nur schwer den Weg zu geordneten Studien und Beobachtungen finden. Wenn unsere ganze Umgebung den lebhaftesten Reiz für uns hatte, so machten dagegen unsere Instrumente die Neugier der Einwohnerschaft rege. Wir wurden sehr oft durch Besuche von der Arbeit abgezogen, und wollte man die Leute nicht vor den Kopf stoßen, so musste man sich wohl herbeilassen, auf oft verworrene Fragen Auskunft zu geben und stundenlang dieselben Versuche zu wiederholen. Wenn unser Haus in Cumana für die Beobachtung des Himmels und der meteorologischen Vorgänge sehr günstig gelegen war, so mussten wir dagegen zuweilen bei Tage etwas ansehen, was uns empörte. Der große Platz ist zum Teil mit Bogengängen umgeben, über denen eine lange hölzerne Galerie hinläuft, wie man sie in allen heißen Ländern sieht. Hier wurden die Schwarzen verkauft, die von den afrikanischen Küsten herüberkommen. Unter allen europäischen Regierungen war die von Dänemark die erste und lange die einzige, die den Sklavenhandel abgeschafft hat. Und dennoch waren die ersten Sklaven, die wir ausgestellt sahen, auf einem dänischen Sklavenschiff gekommen. Der gemeine Eigennutz, der mit Menschenpflicht, Nationalehre und den Gesetzen des Vaterlandes im Streite liegt, lässt sich durch nichts in seinen Spekulationen stören. Die zum Verkauf ausgesetzten Sklaven waren junge Leute von 15 bis 20 Jahren. Man lieferte ihnen jeden Morgen Kokosöl, um sich den Körper damit einzureiben und die Haut glänzend schwarz zu machen. Jeden Augenblick erschienen Käufer und schätzten nach der Beschaffenheit der Zähne, Alter und Gesundheitszustand der Sklaven. Sie rissen ihnen den Mund auf, ganz wie es auf dem Pferdemarkt geschieht. Es ist ein empörender Gedanke, dass es noch heutigen Tags auf den Antillen spanische Ansiedler gibt, die ihre Sklaven mit dem Glüheisen zeichnen, um sie wieder zu erkennen, wenn sie entlaufen. So behandelt man Menschen, die anderen Menschen die Mühe des Säens, Ackerns und Erntens ersparen. Die beschlossene Fahrt auf dem Orinoco und Rio Negro erforderte Zurüstungen aller Art. Wir mussten die Instrumente auswählen, die sich auf engen Kanus am leichtesten fortbringen ließen. Wir mussten uns für eine 10-monatige Reise im Binnenlande, das in keinem Verkehr mit den Küsten steht, mit Geldmitteln versehen. Da astronomische Ortsbestimmung der Hauptzweck dieser Reise war, so war es mir von großem Belang, dass mir die Beobachtung einer Sonnenfinsternis nicht entging, die Ende Oktober eintreten sollte. Fast hätte ein Unfall mich genötigt, die Reise an den Orinoco aufzugeben oder doch lange hinauszuschieben. Am 27. Oktober gingen wir, wie gewöhnlich, am Ufer des Meerbusens, um die Kühle zu genießen und das Eintreten der Flut zu beobachten, die an diesem Seestrich nicht mehr als 32 bis 35 Zentimeter beträgt. Es war 8 Uhr abends und der Seewind hatte sich noch nicht aufgemacht. Wir gingen über den Strand zwischen dem Landungsplatz und der Vorstadt der Guayaquil. Ich hörte hinter mir gehen. Und wie ich mich umwandte, sah ich einen hochgewachsenen Mann von der Farbe der Sambos, nackt bis zum Gürtel. Er hielt fast über meinem Kopf eine Makana, einen dicken, unten keulenförmig dicker werdenden Stock aus Palmholz. Ich wich dem Schlage aus, indem ich links zur Seite sprang. Bonpland, der mir zu Rechten ging, war nicht so glücklich. Er hatte den Sambo später bemerkt als ich und erhielt über die Schläfe einen Schlag, der ihn zu Boden streckte. Wir waren allein, unbewaffnet, 2 Kilometer von jeder Wohnung auf einer weiten Ebene an der See. Der Sambo kümmerte sich nicht mehr um mich, sondern ging langsam davon und nahm Bonplans Hut auf, der die Gewalt des Schlages etwas gebrochen hatte und weit weggeflogen war. Aufs Äußerste erschrocken, da ich meinen Reisegefährten zu Boden stürzen und eine Weile bewusstlos daliegen sah, dachte ich nur an ihn. Ich half ihm aufstehen. Der Schmerz und der Zorn gab ihm doppelte Kraft. Wir stürzten auf den Sambo zu, der, sei es aus Feigheit, die bei diesem Menschenschlag gemein ist, oder weil er von weitem Leute am Strande sah, nicht auf uns wartete und dem Tunal zulief, einem kleinen Buschwerk aus Fackeldisteln und baumartigen Avicennien. Zufällig fiel er unterwegs. Bonpland, der zunächst an ihm war, rang mit ihm und setzte sich dadurch der äußersten Gefahr aus. Der Sambo zog ein langes Messer aus seinem Beinkleid, und im ungleichen Kampfe wären wir sicher verwundet worden, wären nicht biskayische Handelsleute, die auf dem Strande Kühlung suchten, uns zu Hilfe gekommen. Als der Sambo sich umringt sah, gab er die Gegenwehr auf. Er entsprang wieder, und nachdem wir ihm lange durch die stachlichen Kaktus nachgelaufen, schlüpfte er in einen Viehstall, aus dem er sich ruhig herausholen und ins Gefängnis führen ließ. Trotz des Unfalls, der Bonpland betroffen, war ich anderen Tags am 28. Oktober um 5 Uhr morgens auf dem Dach unseres Hauses, um mich zur Beobachtung der Sonnenfinsternis zu rüsten. Die Sichel der Venus und das Sternbild des Schiffes, das durch seine gewaltigen Nebelflecke nah aneinander so stark hervortritt, verschwanden in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Ich konnte den Verlauf und das Ende der Sonnenfinsternis vollständig beobachten. Die Tage vor und nach der Sonnenfinsternis boten sehr auffallende atmosphärische Erscheinungen. Wir waren im hiesigen sogenannten Winter, das heißt in der Jahreszeit des bewölkten Himmels und der kurzen Gewitterregen. Vom 10. Oktober bis 3. November stieg bei Einbruch der Nacht ein rötlicher Nebel am Horizont auf und zog in wenigen Minuten einen mehr oder minder dichten Schleier über das blaue Himmelsgewölbe. Wenn der rötliche Nebel den Himmel leicht überzog, so behielten die Sterne der ersten Größen nicht einmal im Zenit ihr ruhiges, planetarisches Licht. Sie flimmerten in allen Höhen wie nach einem starken Gewitterregen. Zwischen dem 28. Oktober und 3. November war der rötliche Nebel dicker als bisher. Bei Nacht war die Hitze erstickend, obgleich das Thermometer nur auf 26 Grad stand. Der Seewind, der meist von 8 oder 9 Uhr abends die Luft abkühlt, ließ sich gar nicht spüren. Die Luft war wie Glut. Der staubige, ausgedörrte Boden bekam überall Risse. Am 4. November gegen 2 Uhr nachmittags hüllten dicke, sehr schwarze Wolken die hohen Berge Brigantin und Tataraqual ein. Sie rückten allmählich bis ins Zenit. Gegen 4 Uhr fing es an, über uns zu donnern, aber ungemein hoch, ohne Rollen, trockene, oft kurz abgebrochene Schläge. Im Moment, wo die stärkste elektrische Entladung stattfand, um 4:12 Uhr, erfolgten zwei Erdstöße 15 Sekunden hintereinander. Das Volk schrie laut auf der Straße. Bonpland, der über einen Tisch gebeugt Pflanzen untersuchte, wurde beinahe zu Boden geworfen. Ich selbst spürte den Stoß sehr stark, obgleich ich in einer Hängematte lag. Die Richtung des Stoßes war, was in Cumana ziemlich selten vorkommt, von Nord nach Süd. Sklaven, die aus einem 6 bis 6,5 Meter tiefen Brunnen am Manisanes Wasser schöpften, hörten ein Getöse wie einen starken Kanonenschuss. Das Getöse schien aus einem Brunnen heraufzukommen, eine auffallende Erscheinung, die übrigens in allen Ländern Amerikas, die den Erdbeben ausgesetzt sind, häufig vorkommt. Einige Minuten vor dem ersten Stoß traf ein heftiger Sturm ein, dem ein elektrischer Regen mit großen Tropfen folgte. Der Himmel blieb bedeckt und auf den Sturm folgte eine Windstille, welche die ganze Nacht anhielt. Der Sonnenuntergang bot ein Schauspiel von seltener Pracht. Der dicke Wolkenschleier zerriss dicht am Horizont zu Fetzen und die Sonne schien 12 Grad hoch auf indigoblauem Grunde. Ihre Scheibe war ungemein stark in die Breite gezogen, verschoben und am Rande ausgeschweift. Die Wolken waren vergoldet und Strahlenbündel in den schönsten Regenbogenfarben liefen bis zur Mitte des Himmels auseinander. Auf dem großen Platz war viel Volk versammelt. Das Erdbeben, der Donnerschlag, der rote Nebel seit vielen Tagen, alles wurde der Sonnenfinsternis zugeschrieben. Es waren kaum 22 Monate verflossen, seit die Stadt Cumana durch ein Erdbeben fast gänzlich zerstört worden. Das Volk sieht die Nebel, welche den Horizont umziehen, und das Ausbleiben des Seewindes bei Nacht für sichere, schlimme Vorzeichen an. Wir erhielten viele Besuche, die sich erkundigten, ob unsere Instrumente neue Stöße für den anderen Tag anzeigten. Besonders groß und allgemein wurde die Unruhe, als am 5. November zur selben Stunde wie tags zuvor ein heftiger Sturm eintrat, dem ein Donnerschlag und ein paar Tropfen Regen folgten, aber es ließ sich kein Stoß spüren. Sturm und Gewitter kamen 5 oder 6 Tage zur selben Stunde, ja fast zur selben Minute wieder. Das Erdbeben vom 4. November, das erste, das ich erlebt, machte einen umso stärkeren Eindruck auf mich, da es, vielleicht zufällig, von so auffallenden meteorischen Erscheinungen begleitet war. Auch war es eine wirkliche Hebung von unten nach oben, kein wellenförmiger Stoß. Ich hätte damals nicht geglaubt, dass ich nach langem Aufenthalt auf den Hochebenen von Quito und an den Küsten von Peru mich selbst an ziemlich starke Bewegungen des Bodens so sehr gewöhnen würde, wie wir in Europa an das Donnern gewöhnt sind. Vom Diamante an betritt man ein Gebiet, das nur von Tigern, Krokodilen und Shigiro-Hunden bewohnt ist. Hin und wieder ist der Fluss zu beiden Seiten bewaldet und bildet einen geraden, 300 Meter breiten Kanal. Die Stellung der Bäume ist sehr merkwürdig. Vorne sieht man Büsche des kastanienblättrigen Sauso-Strauches, die gleichsam eine 4 Schuh hohe Hecke bilden, und es ist, als wäre diese künstlich beschnitten. Hinter dieser Hecke kommt ein Gehölz von Cedrela, Brasilholz und Gaillac. Die Palmen sind ziemlich selten. Man sieht nur hier und da einen Stamm der Voroso und der stachlichen Piritu-Palme. Die großen Vierfüßer dieses Landstriches, die Tiger, Tapir und Pekari-Schweine, haben Durchgänge in die eben beschriebene Sauso-Hecke gebrochen, durch die sie zum Trinken an den Strom gehen. Da sie sich nicht viel daraus machen, wenn ein Kanu herbeikommt, hat man den Genuss, sie langsam am Ufer hinstreichen zu sehen, bis sie durch eine der schmalen Lücken im Gebüsch im Walde verschwinden. Ich gestehe, diese Auftritte, so oft sie vorkamen, behielten immer großen Reiz für mich. Die Lust, die man empfindet, beruht nicht allein auf dem Interesse des Naturforschers, sondern daneben auf einer Empfindung, die allen im Schoße der Kultur aufgewachsenen Menschen gemein ist. Man sieht sich einer neuen Welt, einer wilden, ungezähmten Natur gegenüber. Bald zeigt sich am Gestade der Jaguar, der schöne amerikanische Panther. Bald wandelt der Oko mit schwarzem Gefieder und dem Federbusch langsam an der Uferecke hin. »Es como en el paraíso, es ist wie im Paradies«, sagte unser Steuermann, ein alter Indianer aus den Missionen. Und wirklich, alles erinnert hier an den Urzustand der Welt, dessen Unschuld und Glück uralte, ehrwürdige Überlieferungen allen Völkern vor Augen stellen. Beobachtet man aber das gegenseitige Verhalten der Tiere genau, so zeigt es sich, dass sie einander fürchten und meiden. Das goldene Zeitalter ist vorbei, und in diesem Paradies der amerikanischen Wälder wie aller Orten hat lange traurige Erfahrung alle Geschöpfe gelehrt, dass Sanftmut und Stärke selten beisammen sind. Unterhalb der Vuelta del Cochino Rotto, an einer Stelle, wo sich der Fluss ein neues Bett gegraben hatte, übernachteten wir auf einem dürren, sehr breiten Gestade. In den dichten Wald war nicht zu kommen, und so brachten wir nur mit Not trockenes Holz zusammen, um Feuer anmachen zu können, wobei man, wie die Indianer glauben, vor dem nächtlichen Angriff des Tigers sicher ist. Unsere eigene Erfahrung scheint diesen Glauben zu bestätigen. Dagegen versichert Assaro, zu seiner Zeit habe in Paraguay ein Tiger einen Mann von einem Feuer in der Savanne weggeholt. Die Nacht war still und heiter und der Mond schien herrlich. Die Krokodile lagen am Ufer. Sie hatten sich so gelegt, dass sie das Feuer sehen konnten. Wir glauben bemerkt zu haben, dass sein Glanz sie herlockt, wie die Fische, die Krebse und andere Wassertiere. Die Indianer zeigten uns im Sand die Fährten 3 Tiger, darunter 2 ganz Jungen. Ohne Zweifel hatte ihr ein Weibchen seine Jungen zum Trinken an den Fluss geführt. Da wir am Ufer keinen Baum fanden, steckten wir die Ruder in den Boden und befestigten unsere Hängematten daran. Alles blieb ziemlich ruhig, bis um 11 Uhr nachts. Da aber erhob sich im benachbarten Wald ein so furchtbarer Lärm, dass man beinahe kein Auge schließen konnte. Unter den vielen Stimmen wilder Tiere, die zusammen schrien, erkannten unsere Indianer nur diejenigen, die sich auch einzeln hören ließen, namentlich die leisen Flötentöne der Sapajous, die Seufzer der Aluatos, das Brüllen des Tigers und des Kuguars oder amerikanischen Löwen ohne Mähne, das Geschrei des Bisamschweins, des Faultiers, des Oko, des Paraqua und einiger anderen hühnerartigen Vögel. Wenn die Jaguars dem Waldrande sich näherten, so fing unser Hund, der bis dahin fortwährend gebellt hatte, an zu heulen und suchte Schutz unter den Hängematten. Zuweilen, nachdem es lange geschwiegen, erscholl das Brüllen der Tiger von den Bäumen herunter. Und dann folgte darauf das anhaltende, schrille Pfeifen der Affen, die sich wohl bei der drohenden Gefahr auf und davon machten. Befragt man die Indianer, warum die Tiere des Waldes zu gewissen Stunden einen so furchtbaren Lärm erheben, so geben sie die lustige Antwort, sie feiern den Vollmond. Ich glaube, die Unruhe rührt meist daher, dass im inneren Walde sich irgendwo ein Kampf entsponnen hat. Die Jaguare zum Beispiel machen Jagd auf die Bisamschweine und Tapire, die nur Schutz finden, wenn sie beisammen bleiben. und in gedrängten Rudeln fliehend das Gebüsch, das ihnen in den Weg kommt, niederreißen. Die Affen, scheu und furchtsam, erschrecken ob dieser Jagd und beantworten von den Bäumen herab das Geschrei der großen Tiere. Sie wecken die gesellig lebenden Vögel auf, und nicht lange, so ist die ganze Menagerie in Aufruhr. Wir sollten bald sehen, dass dieser Lärm keineswegs nur bei schönem Mondschein, sondern vorzugsweise während der Gewitter und starken Regengüsse unter den wilden Tieren ausbricht. Der Himmel verleihe ihnen eine ruhsame Nacht, wie uns anderen, sprach der Mönch, der uns an den Rio Negro begleitete, wenn er todmüde von der Last des Tages unser Nachtlager einrichten half. Es war allerdings seltsam, dass man mitten im einsamen Wald sollte keine Ruhe finden können. In den spanischen Herbergen fürchtet man sich vor den schrillen Tönen der Gitarren im anstoßenden Zimmer, in denen am Orinoco, das heißt auf offenem Gestade oder unter einem einzeln stehenden Baum, besorgt man, durch Stimmen aus dem Walde im Schlaf gestört zu werden.
Sie hörten Ansichten der Natur. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804. Den zweiten Teil der Lesung hören Sie morgen am zweiten Weihnachtstag um 9.30 Uhr. Die Lesungen und noch viel mehr zur Reihe Mensch und Natur finden Sie auch online bei deutschlandfunk.de Mensch und Natur.